SWR aktuell, mondial.
Herzlich willkommen, ich bin Claudia Barthe.
Und ich bin Junaid Özerdelle.
Sich selbstständig zu machen, das ist nicht ganz einfach. Zahlreiche Start-ups scheitern schon in den ersten Jahren mit ihrer Geschäftsidee. Nach mehr als 5 Jahren ist höchstens noch 1 von 10 Start-ups im Rennen, das sagen die Statistiken. Wir sprechen heute mit 2 Frauen, die es geschafft haben. Beide haben einen Migrationshintergrund und sind seit mehreren Jahren erfolgreich als Unternehmerinnen aktiv.
Das ist zum einen Njeri Kenyanjui, 57 Jahre alt. Sie wurde in Kenia geboren. Mit 20 ging sie nach Deutschland, um in Berlin Volkswirtschaftslehre zu studieren. Dort lernte sie ihren Mann kennen, einen Reutlinger, mit dem sie 2 Kinder hat. Njeri Kenyanjui war, nachdem die Kinder alt genug waren, bei verschiedenen Unternehmen angestellt, bevor sie sich dazu entschied, sich selbstständig zu machen. Sie gründete 2009 eine Soßenmanufaktur und vertreibt selbstgemachte Chutneys, Soßen, Pesto und Konfitüre. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Außerdem bei uns zu Gast ist Zeynep Özer. 48 Jahre alt, geschiedene Bayrak, das sage ich dazu, denn sie leitet eine Fahrschule, die noch unter diesem Namen läuft, mit 2 Filialen übrigens, eine in Frankfurt und eine in Mainz und das erfolgreich seit mehr als 20 Jahren. Herzlich willkommen, Zeynep Özer.
Hallo.
Ja, bevor wir uns unterhalten, würden wir Sie zum Warmwerden beide bitten, dass Sie folgende Sätze kurz und spontan ergänzen, ohne groß nachzudenken. Ich bin gerne Unternehmerin, weil...
Weil ich gerne mit Menschen zu tun haben möchte und Erfolg haben möchte.
Weil ich kreativ sein kann, so wie mein Potenzial das entsprechen.
Meinen Führungsstil zeichnet aus, dass
ich ein Teamplayer bin.
Ich gerne Mitarbeiter führe.
Unsere Gesellschaft braucht mehr Unternehmerinnen, weil?
Weil der Bedarf sehr hoch ist.
Weil das noch eine Nische ist und Frauen genauso gut Unternehmerinnen sein können wie Männer.
Ja, vielen Dank. Frau Kenyanjui, Sie haben gerade gesagt, Sie sind gerne Unternehmerin, weil Sie Ihre Kreativität ausleben können. Aber trotzdem nochmal die Frage, warum hatte das so einen großen Reiz für Sie, sich selbstständig zu machen?
Erstmal war es immer ein Wunsch von mir, von Anfang an selbstständig zu sein, was zu kreieren, von null bis zum Ladenregal oder zu Mann oder Frau. Zum anderen habe ich als Angestellte immer das Gefühl gehabt, dass ich nur 3% gebe von meinem Können.
Bei Ihrem Unternehmen handelt es sich um eine Manufaktur, wo Sie selbstgemachte Chutneys, Soßen, Pesto und Konfitüren herstellen. Wieso haben Sie sich dafür entschieden?
Ich wollte etwas produzieren, wo auch sichtbare Wertschöpfung erfolgt. Ich hatte mir überlegt, ob ich Mode mache oder Essen. Ich hatte einen Arbeitgeber als Studentin und wie ich ihm gesagt habe, ich möchte mich mal selbstständig machen, sagte er, ja, 3 Sachen kämen in Frage, Waffen, Lebensmittel oder Kleidung. Und ich habe mich für Lebensmittel entschieden, weil Waffen? Das einfach angenehmer ist. Er sagte, das läuft immer.
Waffen laufen immer, okay. Aber das kam nicht in Frage. Nee. Und ein ganz anderes Produkt, sage ich mal, bietet Zeynep Özer an. Sie leitet eine Fahrschule und um einen Eindruck davon zu bekommen, wie das im Alltag so aussieht, war ich in ihrer Filiale in Mainz. Im Prinzip besteht diese Filiale aus einem größeren Unterrichtsraum und ihrem Büro. Und als ich da war, haben sich gerade 6 Schüler auf ihre theoretische Fahrschulprüfung vorbereitet, getrennt durch Plexiglasscheiben. Jeder von ihnen saß vor einem Tablet und hat Fragen beantwortet und zwar nicht nur auf Deutsch, sondern... Eine Frau auf Arabisch, 3 Männer auf Türkisch, 2 auf Deutsch und der Mitarbeiter ist herumgegangen und hat kontrolliert, wie jeder der Teilnehmer mit den Fragen zurechtkommt.
Zu welcher Tageszeit ist mit verstärktem Wildwechsel zu rechnen? Hatten wir ja auch gehabt. Was denkst du?
Im Morgengrauen.
Ja, mittags nicht. Morgengrauen und Abenddämmerung ist dann viel mit Wild zu rechnen.
Also man hört schon typische Multiple-Choice-Aufgaben, die da gelöst werden müssen. Das Besondere an dem Angebot ihrer Schule ist aber, dass die Teilnehmer nicht einfach nur Frontalunterricht bekommen und dann mit den Fragebögen allein nach Hause geschickt werden, sondern sie haben eben diese Möglichkeit zum direkten Kontakt mit dem Lehrer, der Fragen beantwortet. Das ist nicht immer so, nicht wahr?
Ja, das ist richtig. Da ich halt intensiv ausbilde, 5 bis 10 Tage, werden die bei mir intensiv für Theorie vorbereitet. Hauptpunkt ist, mit den Fragen zu lernen. weil die Leute auch sehr viel Verständigungsprobleme haben, also nicht auswendig gelernt, wie viele das auch machen. Es werden die einzelnen Fragen detailliert erklärt, dass die Leute das auch verstehen, wie die Frage gemeint ist.
Das ist ein besonderes Angebot, denn Sie sind einfach spezialisiert auf Fahrschüler, die Schwierigkeiten haben, eine Fahrprüfung in der deutschen Sprache zu absolvieren.
Die Theorie, genau.
Also das ist sozusagen auch Ihre Zielgruppe.
Ja, das ist unsere Stärke.
Und es scheint auch ganz gut zu laufen, denn ich habe da einen Kunden getroffen, der sogar aus Gera nach Mainz gekommen ist für den Intensivkurs. Der wohnt mehrere Tage im Hotel.
Weil ich kann nicht so gut Deutsch lesen und schreiben wegen der Theorie machen. Deswegen, ich weiß ja, es gibt eine türkische Lehre, zeigt mir wie ganz genau, wo ich mache Fälle. Das zeigt mir, wie geht und so. Deswegen habe ich hier extra gekommen. Bisschen schwer, aber geht schon. Über Lehrer, ich lerne ein bisschen schneller. Geht. Alles okay.
Also die Kunden kommen.
Richtig. Seit mehreren Jahren. Mundwerbung ist da. Es wird sehr viel empfohlen. Ich bin zufrieden.
Warum haben Sie sich ausgerechnet für eine Fahrschule entschieden? Das liegt ja jetzt nicht unbedingt auf der Hand.
Nein, das liegt von meiner Kind aus, da wir vor Jahren einen Autounfall gemacht hatten, wie wir in Urlaub gefahren sind. Und da ist meine Mutter, mein Bruder seine Frau und meine Schwester vom Autounfall verunglückt worden. Und da bin ich mit meinem Vater am Leben geblieben. Und so bin ich dann halt aufgewachsen, weil die Familie halt kaputt gegangen ist. Ja, wollte ich von Kind aus eine Fahrschule eröffnen und meinen Landsleuten die Verkehrsregeln beibringen.
Also für mehr Sicherheit sorgen sozusagen?
Genau, oder? Mehr Sicherheit. Da der LKW-Fahrer, der auf uns zukam, der war alkoholisiert gewesen.
Und Sie waren da noch ein Kind, also relativ klein?
Ja, mit 7.
Okay, und das hat Sie so beschäftigt, dass Sie gesagt haben, ich möchte was tun?
Ich möchte was tun, da die Familie halt kaputt gegangen ist, wollte ich unbedingt eine Fahrschule eröffnen. Und so bin ich auch die Jahre aufgewachsen im Hinterkopf, wie mache ich das? Ja.
Wollten Sie immer selbstständig sein, Frau Oesser? Also war das von Anfang an klar für Sie, das ist der Weg?
Das ist der Weg, ja. Ich wollte von Kind aus immer selbstständig sein.
Claudia, du bist ja auch selbstständig. Ich stelle mir das nicht so ganz einfach vor. Da muss man ja sehr viel berücksichtigen.
Ja, also ich bin als Journalistin selbstständig, momentan nur noch zum Teil, weil ich ja auf Lohnsteuerkarte für den SWR arbeite, zum anderen Teil immer noch selbstständig. Aber als ich begonnen habe, als Journalistin zu arbeiten, habe ich mich erstmal selbstständig gemacht. Und ich muss sagen, ja, man muss sich da schon ein bisschen in das Ganze reinarbeiten. Also ich habe mich vom DJV, der Gewerkschaft für Journalisten, beraten lassen. Die haben mir geholfen, Anträge richtig auszufüllen. Man muss verschiedene Dinge berücksichtigen. Man muss mehrere Auftraggeber haben. Man muss sich ein bisschen reinarbeiten, wie das mit der Umsatzsteuer läuft. Ich bin natürlich eine Solo-Selbstständige. Das ist ein Ein-Personen-Unternehmen, wenn man so will. Das ist aber noch relativ überschaubar. Von meiner Arbeit her musste ich ein bisschen investieren in mein Equipment, Kamera, Aufnahmegerät, Schnittprogramme. Das muss ich mir anschaffen. Aber ich glaube, wenn man sich als Unternehmerin selbstständig macht und dann investiert, dann ist das doch noch ein bisschen aufwendiger als jetzt für mich. Wie war das bei Ihnen?
Wie ich Hotpot gegründet habe, meine Manufaktur. Ich hatte ein bisschen Startkapital und habe noch dadurch, dass ich vorher gearbeitet habe, Gründungszuschuss bekommen für 9 Monate. Dieser Gründungszuschuss war nur genug für so zur Zahlung von Krankenversicherung und so Sachen. Den Rest musste ich gucken, wo das herkommt. Zum Glück hatte ich eigene Ersparnisse und habe auch gelernt, von wenig Geld zu leben und sparsam zu leben. Ja, ich musste in Equipment investieren, in Räumlichkeiten, Ware einkaufen und alles, was euch dazu benötigte, zu meine Sachen kochen.
Gab es Menschen, die Sie da unterstützt haben, die Sie mit Informationen versorgt haben? Wie geht man am besten an so eine Selbstständigkeit ran?
Für mich, dieser Gang war nicht so unbekannt, dadurch, dass ich Wirtschaft studiert habe. Und ich habe in Unternehmen gearbeitet, ich habe in der Lebensmittelindustrie auch gearbeitet. Ich hatte Beziehungen zu Lieferanten in meinen früheren Jobs und ich wusste, wie wichtig sie sind. Und vor allem die Lieferanten haben mich ziemlich unterstützt mit Lieferantenkredit oder mit so Beratungen, wie man das macht. Es gibt sehr viele Menschen, die mich da unterstützt haben oder meine Vermieter, die mir Räumlichkeiten sehr günstig überlassen haben.
Sie waren ja eigentlich, sage ich mal, mit den Informationen vertraut, zumindest in Teilen. Wo haben Sie denn weitere Informationen bekommen? Gab es da besondere Netzwerke oder sowas Ähnliches?
Ich habe die Netzwerke gesucht, zum Beispiel Frauenwirtschaftswunder in Tübingen, beim IHK habe ich nachgefragt, bei uns in Reutlingen, beim Amt für Gewerbe und Immobilien, die haben mir Tipps gegeben. Und überall entlang des Weges waren Leute, die irgendwie da waren. Aber das Eigentliche ist die Zeit, die ich investiert habe, die körperliche Arbeit, die geistige Arbeit, das ist das größte Teil.
Es gibt viele Möglichkeiten, sich zu informieren heute. Also wer ein Start-up gründet, wer sich vernetzen möchte, der kommt an die Informationen und die Tipps dran. Frau Oeser, Sie haben Ihre Fahrschule in den 90er Jahren eröffnet. Ich glaube, das war eine Zeit, da war das noch nicht so üblich, dass man sich Unterstützung holen konnte und so selbstverständlich beraten wurde.
Ja, ja. Ich habe mein Konzept selbst ausgedacht. Ich wollte intensiv ausbilden. Und zu der damaligen Zeit gab es sehr, sehr wenig Fahrschulen, die intensiv überhaupt angeboten haben.
Also innerhalb von wenigen Tagen einen Führerschein
Tagen,
zu machen.
Genau.
Das war das Besondere sozusagen an Ihrem Angebot.
Genau, das war das Besondere für das Angebot, innerhalb von 10 Tagen, 14 Tagen die Ausbildung fertig zu machen. Und zu mir kamen dann halt Fahrschüler von ganzer Bundesrepublik Deutschland mit Übernachtungen. Es war schwierig gewesen. Damals gab es die Hürriyet-Zeitung.
Die Tageszeitung, die türkische.
Die Tageszeitung, genau. Und da habe ich meine Werbung laufen lassen.
Ah, über die Tageszeitung haben Sie sozusagen
genau,
Werbung gemacht.
Richtig. Das war ja nur die einzige gewesen, wo man halt Werbung machen kann für die Landsleute.
In türkischer Sprache. Ich kann mich auch daran erinnern.
Ja.
Es gab viele Fahrschulen, die da ihre Inserate gebracht haben. Ich glaube, viele Migranten, die sich so in den 80er, 90er Jahren selbstständig gemacht haben, die sind damals gescheitert. Die waren nicht richtig informiert, haben auch Fehler gemacht. Ich habe gesehen zum Beispiel diejenigen, die in ihrem Geschäft nur eine Einnahmequelle sahen, ja, den Umgang mit Umsatz und Gewinn vielleicht nicht voneinander getrennt haben. Zum Beispiel habe ich erlebt bei einer Reportage, ein Inhaber hat das ganze Wechselgeld aus der Kasse genommen, obwohl man das lässt. Ja? Und ich habe Familien erlebt, die ihre ganzen Ersparnisse in das neue Geschäft investiert haben, ohne Rücklagen zu bilden. Die haben nach kurzer Zeit Insolvenz erklärt. Da waren ganze Familien betroffen. Das waren so meine Erfahrungen.
Ja, also ich denke eben auch, das ist nicht selbstverständlich, dass Ihr Unternehmen so erfolgreich geworden ist. Man kann viel falsch machen.
Ja, natürlich. Mein Steuerberater hat mir auch sehr geholfen, hat mich auch unterstützt, was Schriftverkehr war. Aber es war natürlich nicht einfach gewesen für mich. Ich musste ja die Fahrschule gründen. Das war im Kopf gewesen. Finanziell hatte ich das Geld leider nicht. Ich hatte ja vorher eine Gebäudereinigung, Dienstleistung. Und da habe ich halt Power gegeben, um das Geld zu verdienen, dass ich dann halt die Fahrschule eröffne. Und ich habe es geschafft. Was ich dort verdient habe, habe ich ständig auch in die Fahrschule reingesteckt. Es war nicht einfach gewesen. Ich habe nirgendwo Unterstützung bekommen. Ansonsten musste ich selber alles erschaffen.
Aber was würden Sie denn sagen? Was ist das Geheimnis Ihres Erfolges? Sie haben ja wohl viel richtig gemacht.
Geduld, weil bei meinem Job braucht man wirklich sehr viel Geduld und natürlich auch, es muss Spaß machen. Wenn die Arbeit Spaß macht, dann hat man auch Ideen. Und man sammelt von jedem die Erfahrung, vom Kunden, von Mitarbeitern. Da nimmt man einiges mit. Der Kunde möchte eine Hilfe haben, dass man ihm das alles erklärt. Was Besonderes. Ja? Und mein Intensivkurs war das Besondere für meine Kunden gewesen. Und dadurch hat sich das so entwickelt.
Mich würde mal grundsätzlich die Frage dann auch interessieren, warum scheitern Ihrer Meinung nach so viele Start-ups? Was machen denn andere Kollegen von Ihnen falsch?
Ich denke, das Problem ist die fehlende Professionalisierung nach der Euphoriephase der Gründung. Die ersten ein, zwei, drei Jahre ist eines ziemlich euphorisch, optimistisch, dass es läuft. Und meistens läuft es ja auch. Aber dann muss ein Unternehmen noch auf die zweite Stufe gehen. Vielleicht noch ein bisschen mehr investieren, ein bisschen mehr professionalisieren, Produkt verbessern. Und das ist, was ich merke, fehlt, diese Mut zum noch ein bisschen weitergehen. Oder die sind ja nicht Unternehmertypen.
Was meinen Sie denn mit Unternehmertypen?
Ja, als Selbstständige ist viel Arbeit angesagt. Das ist 24 Stunden Arbeit. Selbst wenn ich nicht arbeite, arbeite ich. Ja, und das wird sehr unterschätzt. Und wenn auch vieles vernachlässigt wird, die Gesundheit oder das Sportliche oder das Selbst vernachlässigt wird, kann es zu einer Erschöpfung kommen, die zur Aufgabe des Geschäfts führt.
Okay, das ist auch ein Aspekt, den man berücksichtigen muss. Das kenne ich auch als freie Journalistin. Man neigt dazu, wenn dann die Aufträge plötzlich kommen, alles anzunehmen und alles möglichst gut umzusetzen, weil es dann auch gut läuft. Und klar, man muss auch immer so eine Balance finden zwischen Alltag und Freizeit. Frau Oeser, Sie arbeiten wahrscheinlich auch sehr intensiv mit Ihren beiden Filialen.
Natürlich. Ich habe kaum Privatzeit, muss ich dazu sagen. Wirklich sehr, sehr wenig Freizeit.
Ist das die negative Seite dann, dieser Selbstständigkeit?
Ja, natürlich. Man nimmt Arbeit mit nach Hause, gedanklich, und puzzelt. Man kann nicht abschalten.
Und Sie haben zwei Filialen?
Zwei Filialen, eine in Mainz und eine in Frankfurt.
Und wie sieht das dann aus im Arbeitsalltag? Sind Sie einen Tag dort?
Halbtag bei einer Filiale und halbtag bei der anderen Filiale. Da pendle ich ständig hin und her. Davon abgesehen wegen meiner Mitarbeiter, dass sie auch das Gefühl haben, es ist jemand da.
Die Chefin ist da, ja.
Die Chefin.
Das hat mir auch einer Ihrer Mitarbeiter bestätigt, den ich vor der Tür draußen mal kurz befragt habe. Das sagt Ihr Mitarbeiter über seine Chefin.
Sie ist sehr streng, aber auch sehr offen und ehrlich. Streng, also diszipliniert. Da muss man dann schon alles pünktlich, alles gut organisiert haben, dass das dann auch läuft. Sie ist sehr offen und ehrlich. Das mag ich an ihr und sagt direkt ihre Meinung.
Gefällt Ihnen das, was Sie hören?
Ja, ja.
Entspricht auch der Wahrheit?
Entspricht der Wahrheit.
Und man muss aber auch das entsprechende Durchsetzungsvermögen haben.
Natürlich, weil meine Mitarbeiter sind zum Teil Männer. Und als türkische Frau sich durchzusetzen, ist sehr, sehr schwierig. Sei Kunde, sei Mitarbeiter, ist nicht einfach.
Haben die Kunden auch Vorbehalte, weil sie eine Frau sind, also die Chefin sind? Traut man ihnen nicht zu vielleicht, dass sie eine Fahrschule leiten, in einem auch technischen Bereich sich bewegen?
Am Anfang war das so gewesen, war sehr, sehr schwierig als Türkin bei den Kunden sich durchzusetzen. Aber jetzt mit der Zeit kennen mich auch sehr viele Leute, Menschen, und das läuft reibungslos.
Wo gab es denn da Probleme am Anfang? Wie hat sich das geäußert?
Die kamen die Tür rein und wollten einfach mit einem Mann sprechen. Die Fahrschule müsste ja einem Mann gehören. Ist der Chef da? Ja, Chef bin ich. Nee, ein Mann. Ja, und der Blick von den Kunden, das hat schon gereicht, hat vieles gesagt. Ja, und dann, als ich dann gesagt habe, nee, ich bin die Chefin, Sie können mit mir darüber sprechen, dann gab es schon Schwierigkeiten für mich, dass ich mich bei den Männern durchsetze, dass ich mein Konzept erzähle. Es war schwierig, aber jetzt reibungslos.
Frau Kinchanjui, Frau Oeser hat ganz spezielle Probleme gehabt, weil sie in der türkischen Community erstmal akzeptiert werden musste als Frau. Sie sind eine Frau mit Migrationshintergrund. Haben Sie da auch am Anfang mit Vorbehalten zu kämpfen gehabt?
Ja, und wirklich auch existenzbedrohend zum Teil. Erstmal habe ich keine Räumlichkeiten finden können, aber dann habe ich schlussendlich gefunden, das ist eine Familie aus der Slowakei, die ein Hotel hat und Räumlichkeiten hatte. Und das andere war, ich wollte auf Märkte. Ich hatte zunächst mal nur diese Garagen-Startup, wo ich meine Sachen produziert habe und gelagert habe. Und ich bin auf Märkte gegangen und habe meine Ware da angepreist. Und ich bin auf manche Märkte nicht reingekommen. Da haben die Leute gesagt, das ist nicht deutsch genug. Und sie wissen nicht, wo die Produkte herkommen. Und die haben gesagt, sie brauchen nur regionale Produkte. Meine Sachen kämen nicht in Frage. Dann haben sie irgendwie Scheingründe geführt, warum ich da nicht dabei sein kann. Ich bin abgelehnt worden, viele, viele Jahre auf viele Märkte. Aber da waren auch andere Märkte, die meine Kreativität gewürdigt haben.
Okay, also es hat sich dann entwickelt, auch mit der Zeit. Heute gibt es diese Vorbehalte wahrscheinlich nicht mehr so wie damals.
Nein, und ich brauche das auch gar nicht. Ich rede immer Klartext und lasse mir das nicht bieten. Und inzwischen kennt man meine Produkte. Und ich habe immer gesagt, ich habe eine gläserne Produktion. Da kann man sehen, wo ich produziere. Ich produziere in der Region, ja. Kaufe alles in Deutschland, weil man inzwischen alles in Deutschland bekommt. Ich muss nichts importieren, die Standards stimmen. Und heutzutage sind meine Produkte in der Region gut bekannt. Meine Kochschule ist bekannt, da kommen die Leute von ganz Baden-Württemberg und weiter
das
weg.
Das eine ist ja die Kundenseite, aber es gibt ja auch noch die Korrespondenz mit den Behörden, mit den Banken, wo man vielleicht mal einen Kredit kriegen muss.
Da hatte ich in der Tat ein Problem, und zwar, wie ich nach 2 Jahren expandieren wollte und einfach effizienter anders produzieren wollte, neue Räumlichkeiten bräuchte, habe ich gedacht, ich brauche einen Kredit so als Puffer. Es war kein großer Betrag, das waren 20.000. Und der Banker wollte meinen Manns Name draufschreiben. Der hat den Namen geschrieben und ich habe gesagt, ich unterschreibe nicht, weil dieses Geschäft gehört mir. Und ich trage die Risiken und Nebenwirkungen gehen auf mich und nicht auf meinen Mann. Es war ein ganz großer Streit. Ich habe einen ganz bösen Brief auch geschrieben an die Bank. Und heute denke ich, aber wahrscheinlich war es richtig, dass ich diesen Brief damals geschrieben habe.
Weil Sie Erfolg hatten?
Ich hatte Erfolg, aber das war zermürbend. Das war nicht gut, was Sie mit mir getrieben haben. Und wenn Sie das mit anderen Migranten machen, vor allem Migrantinnen, dann ist es wirklich dreist. Es ist nicht richtig.
Würden Sie denn sagen, dass Menschen mit Migrationshintergrund nochmal eine besondere Unterstützung brauchen, wenn sie sich selbstständig machen als Start-up?
So Unterstützung, ja und nein. Ja, sie haben ja meist diese Unternehmergeist. Viele kommen aus Ländern, wo viele Leute so selbstständig sind. Die kennen das. Sie bräuchten vielleicht eine Anlaufstelle, wenn es um Papiere geht, und vielleicht gute Bürgschaften, wenn sie sagen, sie brauchen einen Kredit. Da brauchten sie Unterstützung. Weil zum Beispiel jetzt produziere ich. Ich produziere nicht in 4. Generation, sondern ich bin ich. Ich habe keine Generation hinter mir, die Sachen eingemacht hat. Ich bin anders als Bäckerei Schmidt, die in 4., 5. Generation da weckelt. Und wir brauchen eine gewisse Unterstützung in der Professionalisierung, im Umgang mit Banken und halt auch bei Bürgschaften und Vertrauen, dass wir hier sind und wir wollen auch Teil der Unternehmerlandschaft sein. Ich denke, es sind sehr gute Zeiten für ausländische Menschen, hier was zu machen. Wir leben in einer globalen Welt. Die Menschen hier sind viel gereist, die kennen vieles. Ja, davon zehre ich auch, ja, so im wahrsten Sinne des Wortes bei Hotpot. Die freuen sich auf so Produkte, die sie vielleicht mal woanders gesehen haben oder andere Arbeitsweise. Wir haben ja viel zu bieten. Wir müssen nur Mut haben, das zu machen und durchzuziehen. Ja?
Also man muss sich durchsetzen können, wie die Frau Kenyan Jui sagt. Und man muss Ideen haben. Ideen haben, wo man sagt, okay, da kann ich Erfolg haben. Nicht einfach viel Geld verdienen, groß Geld verdienen, schnell Geld verdienen. Das gibt's nicht. Die Zeit und die Menge macht's aus.
Ich denke, auch wir Migrantinnen, Unternehmerinnen haben auch einen Bringdienst. Wir können Mentoren sein zu anderen Migrantinnen oder Migranten, die sich gründen oder so den Weg suchen.
Sie sind ja in einem Netzwerk, glaube ich auch, ne? Frau Kenyan Jui.
Ja, ich bin als Vorbildunternehmerin ausgezeichnet worden vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie seit 2014. Und ich tue auch Leute unter dem Arm greifen, die Rat brauchen, und begleite sie bei ihrer Geschäftsidee und unterstütze sie, wo ich kann. Das ist mein Beitrag.
Also vor allem auch Frauen beraten Sie?
Aktuell habe ich ja so 2 Frauen, die ich so begleite, und einen jungen Mann. Die sind Sachen, die ich in meiner Freizeit mache und auch sehr gerne, wenn ich sehe, dass diese Menschen Erfolg haben.
Und was sind so die Fragen, mit denen die Menschen kommen?
Manche sind sehr überzeugt von ihrer Idee, aber die sehen die anderen Aspekte nicht. Ich muss mein Produkt verkaufen, ich muss kalkulieren. Ja, die scheitern sehr oft in der Kalkulation. Das ist auch wichtig. Ja, viele Unternehmer scheitern daran, dass sie sich nicht bezahlen selber. Die arbeiten quasi umsonst. Und es sind ja viele, viele kleine Aspekte, die ein Ganzes machen und einem so zum Scheitern bringen kann.
Zurzeit ist es ja für Unternehmer nicht besonders einfach wegen der Pandemie. Frau Kenyanjui, wie kommen Sie mit der Pandemie bisher zurecht?
Ich muss das hinnehmen, so wie viele anderen. Ich muss halt kleinere Brötchen backen. Ich habe Gott sei Dank ein bisschen Reserve und ich hatte ganz am Anfang diese Corona-Soforthilfe bekommen, aber danach hatte ich keine Lust mehr, weil das ist so viel Arbeit, das zu beantragen. Mal sehen, wie es weitergeht. Ich bin bis jetzt von meinen Stammkunden getragen worden, sodass ich die fixen Kosten bestreiten konnte und am Markt bleiben kann. Ich darf ja geöffnet haben, weil ich Lebensmittel habe. Aber uns fehlen auch die Dienstleistungen, halt das Öl in der Lampe, sagen wir so. Ja, die Kochkurse fehlen, die Mägde fehlen, die kleinen Events, die wir haben. Da feiern Leute bei uns ihre Geburtstage oder Firmen-Events. Die fehlen alle.
Aber noch geht's. Aber Frau Oeser, bei Ihnen ist das wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger, denn Sie haben ja den direkten Kundenkontakt. Wie stark sind Sie vom Lockdown betroffen?
Also ehrlich gesagt sehr stark. Bei der ersten Lockdown haben wir eine Soforthilfe beantragt. Die haben wir dann auch sofort erhalten. Aber jetzt sehr, sehr schwierig. Seit 16. Dezember war dann der Lockdown gewesen bis zum 1.3. Wir arbeiten jetzt seit 1.3. hier. Sehr schwierig. Gespartes Geld geht schnell, sagt man. Und das Geld wird auch langsam aufgebraucht. Ja.
Wie machen Sie das mit den Fahrstunden? Also in einem Auto ist es halt schwierig, so diesen Abstand zu haben. Wie gehen Sie damit um?
Ja, sehr schwierig. Wir dürfen Prüfungen jetzt seit 1.3. machen. Es darf nur der Fahrlehrer und Fahrschüler im Auto sitzen mit Mundschutz. Der Abstand ist halt so, wie man halt nebeneinander als Beifahrer im Auto sitzt. Ja.
Eine Scheibe kann man nicht dazwischen setzen.
Nein, weil der Fahrlehrer ja eingreifen muss ans Lenkrad.
Jetzt in der Pandemie könnte ich mir vorstellen, dass viele Prüfungen ja auch verschoben werden mussten.
Ja, haben wir ja. Seit 16. Dezember haben wir Lockdown erhalten und wir hatten ca. 30 Leute für beide Stellen Prüfungen beantragt und die waren dann innerhalb von einem Tag stillgelegt. Ja.
Okay, das heißt, die hatten jetzt eine Pause von 3 Monaten.
Von 3 Monaten. Und wenn der Schüler jetzt seit 3 Monaten nicht fährt und nach 3 Monaten wieder startet, fängt er wieder von null an.
Ich habe ja 6 Schüler mitbekommen, die sich auf ihre Prüfung vorbereitet haben. Die muss ja jetzt am Montag gewesen sein. Haben die bestanden?
Gott sei Dank, einer ist durchgefallen.
Also einer ist durchgefallen, die anderen 5 haben bestanden?
Haben bestanden. Das ist der Erfolg, ja.
Also das ist also dann in dem Fall ganz gut ausgegangen. Ja, das war SWR aktuell Mondial. Diesmal ging es darum, welche Erfahrungen Unternehmerinnen mit Migrationshintergrund in Deutschland machen.
Darüber haben wir uns unterhalten mit Jerry Kenyanjui. Sie ist Inhaberin einer Soßenmanufaktur in Waldorf-Heslach bei Reutlingen.
Und mit Zeynep Oeser. Sie leitet die Fahrschule Bayrak mit einer Filiale in Mainz und einer in Frankfurt. Vielen Dank, dass Sie beide bei uns waren.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein durfte.
Ja, herzlichen Dank, dass Sie auch bei uns waren und für uns Zeit gefunden haben. Und wenn euch diese Folge von SWR aktuell Mondial gefallen hat, dann empfiehlt uns weiter. Ihr findet uns überall dort, wo es Podcasts gibt.
Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Claudia Barthe
und Junaid Özerdele.